5x5 Minuten Deep Dive, die Sommeredition des 5-Minuten-Talks. Denn in den Ferien haben wir natürlich etwas mehr Zeit und darum melden wir uns statt täglich 5 Minuten einmal in der Woche mit einem 5x5 Minuten Deep Dive. Politisch steht dieser Sommer ja im Zeichen von gleich 3 aufziehenden Landtagswahlen im Osten der Republik. Gemeint ist nicht nur Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sondern eben auch Berlin. Und da wollen wir heute mal tiefer eintauchen in die politische Lage in der Landeshauptstadt Berlin. Und ich freue mich, das tun zu können mit dem Spitzenkandidaten der Berliner SPD, mit Steffen Krach. Moin, Herr Krach.
Schönen guten Morgen.
Jetzt sind wir ein weltweiter Podcast und nicht nur ein Berliner. Also da kennen Sie, in Berlin sind Sie sicherlich weltbekannt, aber außerhalb der Stadt vielleicht noch nicht jedem so komplett geläufig. Sie hätten jetzt 30 Sekunden mal kurz den Leuten zu erklären, wer Sie eigentlich sind.
Ja, mein Name ist Steffen Krach, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, bin Spitzenkandidat der SPD hier für die Abgeordnetenhauswahl am 20. September, bin auch Vorsitzender der SPD hier in Berlin. Und war 7 Jahre von 2014 bis 2021 als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung hier im Berliner Senat tätig.
Jetzt kann man mal so eine Liste durchgehen, ja? Otto Suhr, Willy Brandt, Heinrich Alberts, Klaus Schütz, Dietrich Stobbe, Hans-Jochen Vogel, Walter Momper, Klaus Wowereit, Michael Müller. Was denken Sie, wenn Sie all die Namen so hören?
Dass eine vergessen wurde. Franziska Giffey.
Oh, das ist wahr. Nämlich, die war auch Bürgermeisterin,
war auch regierende Bürgermeisterin. Leider nur sehr kurz, denn dann gab es die Wiederholungswahl im Februar 23. Und jetzt trete ich an und möchte nach dem 20. September dann regierender Bürgermeister von Berlin sein.
In der Nachfolge sozusagen der letzten sozialdemokratischen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Fühlt sich das eigentlich ein bisschen vermessen an, wenn man so in die Umfragen blickt und dann so bei 12-13% steht und sagt, ja, ich will ja aber regierender werden?
Naja. Also es ist ja schon so, dass schon viele gedacht haben, sie seien im Roten Rathaus, weil die Umfragen gut waren. Da kann ich mich an viele Wahlen hier in Berlin erinnern. Und von daher, Umfragen sind kein Ergebnis. Es ist zwar eine Floskel, ich weiß, und ich mag die Umfragen auch nicht. Ich habe mich dazu auch schon deutlich geäußert. Aber seit dem 2. August hängen die Plakate. Jetzt wird allen Berlinerinnen und Berlinern bewusst, es geht um Berlin. Es geht nicht ums Kanzleramt. Es geht nicht um eine Abrechnung mit der Bundesregierung, sondern es geht darum, wer führt Berlin in den nächsten 5 Jahren. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir noch eine Aufholjagd starten können.
Jetzt sagten Sie gerade, es geht nicht um eine Abrechnung mit der Bundesregierung, sondern dann vielleicht aber ja auch um eine Abrechnung mit der Landesregierung. Da sind ja offensichtlich auch nicht alle durchweg zufrieden in dieser Stadt gewesen mit der Performance der bisherigen. Warum, fragt man sich, warum liebt eigentlich diese doch traditionell eher links tickende Stadt die deutsche Sozialdemokratie nicht mehr so besonders?
Ich will das alles gar nicht schönreden. Wir haben gerade hier mit 2 riesen Herausforderungen zu tun. Einmal sind wir Mitglied einer nicht besonders beliebten Bundesregierung und wir sind auch Mitglied hier in der Landesregierung, die unbeliebteste Landesregierung deutschlandweit ist. Und dann sind wir auch seit 37 Jahren ununterbrochen hier in der Regierung. Auch dafür machen uns dann einige Menschen dafür verantwortlich, was gerade nicht so gut funktioniert. Ich sage schon dann auch immer, ja, wir haben auch Fehler gemacht. Absolut richtig. Es gibt aber auch viele Dinge, die bewegen sich in die richtige Richtung hier in Berlin. Sonst würden nicht jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen zusätzlich nach Berlin kommen. Wir sind ja eine wachsende Stadt. Wir hatten vor einigen Jahren noch 3,4 Millionen Einwohner. Jetzt sind wir fast bei 3,94 Millionen Einwohnerinnen. Und von daher, ich glaube, dass wir immer noch eine hohe Attraktivität haben. Aber auch die Probleme, die gibt es. Ob es die Sicherheit ist, die Sauberkeit im Bildungssystem, Kürzungen bei Kultur, Wissenschaft, das wird alles auch mit der SPD verbunden. Aber ich will gar nicht in die Vergangenheit gucken. Ich will nach vorne gucken. Ich bin das erste Mal Spitzenkandidat für die Berliner SPD. Und mir geht es darum, was wir für die Zukunft mit dieser Stadt vorhaben. Und ich glaube, dass wir da gute Ideen haben. Und deswegen werbe ich darum, dass die Berliner und Berliner auch das Vertrauen wieder finden in die Sozialdemokratie.
Das ist momentan nicht nur die Sozialdemokratie, sondern im Faschist, sondern man sieht das ja in den Umfragen auch die anderen Parteien, also namentlich die CDU, es steht da nicht besonders gut da. Was sagt das eigentlich aus? Ja, selbst in Berlin liegt die AfD in einer Umfrage zumindest erstmals vorne. Dann hat Berlin, heißt das doch eigentlich, seinen Sonderstatus als so relativ AfD-immun zu sein, im Prinzip verloren, oder?
Ja, das sollte allen demokratischen Parteien zu denken geben, wenn auch hier es eine Umfrage gibt, wo die AfD auf Platz 1 liegt. Ich konnte mir das nie vorstellen. Ich bin 2002 nach Berlin gezogen, Stadt der Freiheit, Weltoffenheit, Toleranz und so weiter. Und jetzt gibt es hier eine sehr, sehr starke AfD. Und Das liegt natürlich daran, dass wir eine hohe Unzufriedenheit mit allen Regierenden haben. Damit meine ich alle Koalitionen in vielen, vielen Bundesländern auf Bundesebene. Es gibt gerade eine unglaubliche Unzufriedenheit mit denjenigen, die tatsächlich Verantwortung in der Politik übernommen haben. Und dann gibt es Populisten, die nutzen das aus. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Das haben wir verloren. Das haben wir auch aufgrund von Streitigkeiten in Koalitionen verloren, hier auf Landesebene, aber auf Bundesebene. Und wir haben es auch verloren, weil wenn 81% der Menschen sagen, das Reformpaket ist sozial unausgewogen, dann können wir uns nicht hinstellen und sagen, wir sind damit auf dem richtigen Weg.
Das ist jetzt die Bundesebene.
Oder auf Landesebene sind es andere Themen. Ne? Also ich will da gar nicht immer sagen Bundes-Landesebene, sondern insgesamt gibt es gerade einfach kein Vertrauen in die handelnden Personen.
Und da sind Sie halt einfach der Mann von der SPD.
Genau, egal, ich spüre das ja jeden Tag. Also wenn ich am Infostand bin, beim Haustürwahlkampf, wo auch immer. Die Leute sagen, naja, hört sich alles ganz schön an, was du da erzählst und so weiter. Bist ja auch ganz nett. Aber du bist Sozialdemokrat und ihr regiert hier seit 37 Jahren. Ihr seid für alles
verantwortlich. Seit Walter Momper,
ja. So, und dann versuche ich immer mit denen ins Gespräch zu kommen. Im Übrigen, die wissen viel, viel mehr, als manche Politikerinnen oder Politiker häufig glauben. Die sind schon gut informiert und die haben auch ganz konkrete Anliegen und die haben auch ganz konkrete Sorgen.
Jetzt ist in einer anderen Umfrage die Linke ganz vorne gesehen worden. Das gibt ja so ein bisschen hin und her in Berlin. Das zeigt ja eben auch, ganz rechts und ganz links scheint es irgendwie erfolgreich zu laufen. Die Mitte schrumpft. Wie schwer ist das da im lauten Konzert der vielleicht auch ein bisschen lauteren Parteien an den Rändern da durchzudringen?
Ja, das ist für uns enorm schwer, auch für die Grünen ist es enorm schwer, denn natürlich ist das, was die Linke jetzt hier auch fordert, maximaler Populismus und die sagen ja auch ganz offen, sie wollen den 20. September hier in Berlin zur Abrechnung mit der Bundesregierung machen. Es wird aber über die Berliner Landesregierung gewählt und abgestimmt und wir haben hier ganz viele eigene Herausforderungen. Ich will gar nicht in diesen Wahlkampf, ich freue mich jetzt, dass es das erste Mal seit einigen Wochen es darum geht, dass wir über Berliner Themen sprechen. Wir haben sonst monatelang nur über die Verfehlung von Kai Wegner gesprochen und über Bundesthemen und ich will jetzt tatsächlich über Landesthemen sprechen. Wenn die Linkspartei den ganzen Tag von der Vermögensteuer spricht, das wird eine regierende Bürgermeisterin von Linken, die es nicht geben wird, aber die wird das niemals einführen können, weil das sind alles Bundesangelegenheiten. Das Gleiche gilt für die Erbschaftssteuer und auch für andere Dinge. Und deswegen geht es darum, was machen wir für unser Bildungssystem? Was machen wir für bezahlbaren Wohnraum, für Sicherheit, für Sauberkeit, für die wirtschaftliche Entwicklung? Wir haben hier zwar ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, wir sind aber immer noch auf einem völlig anderen Niveau als Bayern, Baden-Württemberg. Und deswegen, wir haben eigene Hausaufgaben und über die will ich sprechen.
Jetzt kommt es aus Berlin, Klammer auf, der Bundeshauptstadt. Für Berlin die Landeshauptstadt, nicht gerade Rückenwind. Man könnte sogar sagen, also eher eine Breitseite, Stichwort bezahlbarer Wohnen, könnte man ja sagen. Die massiven Kürzungen, die da beim Wohngeld auf Bundesebene jetzt gerade beschlossen worden sind, dass die im kommenden Jahr dann wirksam werden, die sind in Berlin wahrscheinlich hart zu verkraften. Nur wissen Sie denn schon, wie viele Leute da in Berlin eventuell von betroffen sein könnten?
Das können über 50.000 Menschen sein und ich halte das wirklich für absolut falsche sozialdemokratische Politik. Und ich fordere auch die SPD-Seite in der Bundesregierung, auch die Bundestagsfraktion auf, das zu stoppen. Das ist keine schlaue Politik, was dort vorgeschlagen wird, die Kürzung, ob das jetzt 1 Milliarde ist oder 1,5 Milliarden. Das kann nicht sozialdemokratische Politik sein, das will ich ganz klar sagen. Das betrifft vor allem diejenigen, die gerade so an der Grenze sind, die viel gearbeitet haben und die aber ein bisschen Unterstützung brauchen, um tatsächlich den Mietpreis bezahlen zu können. Das sind Rentnerinnen und Rentner. Das sind Alleinerziehende, ich sehe die alle auf der Straße. Die haben teilweise Tränen in den Augen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das in Zukunft bezahlen sollen. Und das kann nicht unser Anspruch sein. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung das zurücknimmt.
Hört man da auf Sie? Also haben Sie den Eindruck, dass Sie da mit dieser Klage jedenfalls mal wahrgenommen werden?
Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung gerade sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist.
Aber Sie erwarten nicht, dass das tatsächlich morgen wieder einkassiert wird?
Ich werde jedenfalls, wenn der Berliner Senat sich im Bundesrat dazu verhalten muss. Ist noch nicht ganz klar, ob das ein zustimmungspflichtiges Gesetz ist im Bundesrat. Werde ich alles dafür tun, wenn wir in der Koalition sind, wenn wir weiter im Senat sind, dass wir dagegen stimmen werden. Und ich bin mir ganz sicher, das werden auch ganz viele andere Bundesländer machen.
Die zweite Breitseite, in übrigens ähnlichem Themengebiet, ist aus der Bundesebene gekommen und zwar mit dem Enteignungsverbot, was die Koalition in Berlin dort sich vorgenommen hat. Und zwar ein Enteignungsverbot von Immobilienfirmen, das will man per Gesetz jetzt verhindern. Das war ja in Berlin lange großes Thema und ist jetzt eben auch wieder ein Riesenthema. Wie schlau ist das gewesen?
Ne, absolut überhaupt nicht schlau und ich habe dafür auch kein Verständnis. Ich habe da von Anfang an eine klare Position zu gehabt, dass ich Enteignungen ablehne und die steht auch. Aber ich brauche keine Nachhilfe von der Bundesregierung bei diesem Thema. Und warum eine Bundesregierung das einfach in so ein 34-Punkte-Reformpaket reinschreibt, völlig unnötig. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und es hat im Übrigen auch der ganzen Diskussion geschadet und auch der Immobilienbranche nicht geholfen. Denn jetzt gibt es wieder diese Diskussion. Getrieben von der Linkspartei, die war eigentlich erledigt, diese Diskussion. Wir hatten bessere Ideen für den bezahlbaren Wohnraum hier in Berlin. Jetzt wird wieder über Enteignung gesprochen. Ich weiß nicht, ob das das Interesse von Markus Söder und Co. war.
Jetzt ist es nicht ganz unwahrscheinlich, auch wenn Sie es gerade abgelehnt haben, dass eine linke Spitzenkandidatin, Elif Eralp heißt die hier in Berlin, tatsächlich regierende Bürgermeisterin werden könnte nach dem 20. September. Die hält Enteignung nun für absolut notwendig. Und ihre Parteichefin, die Ines Schwertner, also die Bundesvorsitzende der Linken, sagt sogar, offensichtlich bestimmt die in Berlin mit, wer da am Ende wie regiert, dass es ein ursozialdemokratisches Vorhaben sei.
Also ich brauche mir von Ines Schwertner nicht sagen lassen, was ursozialdemokratisch ist. Und ich bin auch ein bisschen irritiert, dass eine Bundesparteivorsitzende sich in Landesangelegenheiten einmischt. Ich werde jedenfalls nicht akzeptieren für Koalitionsverhandlungen oder für Sondierungen, dass ich in irgendeiner Form Ratschläge von der Bundesebene bekomme. Das ist hier eine Landtagswahl, eine Abgeordnetenhauswahl und wir reden hier über unsere eigenen Themen. Und dass sich die Bundesvorsitzende der Linkspartei dazu jetzt äußert und sagt, das ist für sie eine rote Linie, kann ich mir nur damit erklären, dass sie nicht will, dass die Berliner Linke tatsächlich in einer Regierung ist. Denn sie weiß, dass es dafür keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus gibt. Ich weiß nicht, mit wem die Linkspartei das umsetzen will. Wenn sie eine Mehrheit findet im Abgeordnetenhaus, dann schön und gut. Dann müssen sie mit der CDU sprechen, die haben das schon abgelehnt. Bei den Grünen habe ich auch nicht das Gefühl, dass die sofort sagen, oh ja, wir machen das mit, weil es auch sehr unrealistisch ist und weil es sehr, sehr viel Geld kostet. Und wir haben eine klare Position dazu, dass wir nicht enteignen wollen. Ich kann es mir nur so erklären, dass Ines Schwertner tatsächlich nicht will, dass die Linke hier regiert, weil sie weiß, wenn man sich das Wahlprogramm der Linken anguckt, dass sie maximal 5-10% des Wahlprogramms umsetzen können und dann intern massiven Ärger bekommen. Und 2,5 Jahre später oder 3 Jahre später wird dann auf Bundesebene wieder gewählt bei der Bundestagswahl und dann wird die Leidtragende, die Bundestagskandidatin Ines Schwertner sein. Und das will sie vermutlich nicht riskieren.
Nur kurz zur Erklärung. Die linken Parteivorsitzende Ines Schwertner hat hier in diesem 5x5-Minuten-Podcast kürzlich eben angekündigt, dass sie das zur Bedingung macht für ihre Partei. Wenn die in Berlin auf Landesebene mitregiert, wenn es dort eine Regierungsbeteiligung geben soll, dann eben nur, wenn Enteignungen da im Programm stehen. Das heißt, also wenn ich
sie... Also das müssen die Linken auch mal intern klären, ob wirklich die Bundesparteivorsitzende rote Linien vorgibt für mögliche Koalitionsverhandlungen. Ich finde das sehr befremdlich.
Haben Sie da was von der Elif Eralp, der Spitzenkandidatin der Linken in Berlin, schon gehört?
Nein, bisher nichts und ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Das müssen sie erstmal auch intern klären. Wenn das die rote Linie ist für die Linkspartei, dann müssen sie gucken, mit welcher Koalition sie das umsetzen wollen, mit der SPD jedenfalls nicht.
Also sie wären dann raus?
Das ist dann so, ja.
Dann war es das ja, wenn ich jetzt mal das weiter so interpretiere, würde ich sagen, dann würde das ja unter Umständen bedeuten, das war es also dann mit diesem Traum eines linken Bündnisses in Berlin aus Rot, Grün und Rot.
Ja, ich zweifle daran, dass die Linken überhaupt einen Regierungswillen haben. Ich meine, da gibt es 30-40% auf Parteitagen, die darüber diskutieren wollen, ob man nicht Frontalopposition weiter betreibt. Und Ines Schwertner scheint dazu zu gehören, sonst würde sie sowas jetzt nicht einige Wochen vor der Wahl so formulieren von der Bundesebene. Das ist vollkommen unnötig, genauso wie das Eingreifen von der Bundesregierung bei dem Reformpaket war in den Berliner Landtagswahlkampf. Ich lehne das strikt ab, dass es diese Eingriffe von der Bundesebene gibt. Ich weiß nicht, wie die Linken das intern diskutieren, aber ich finde es sehr bemerkenswert.
Wäre das jetzt völlig ungerecht, wenn ich das mal so zusammenfasse? Der SPD-Spitzenmann Steffen Krach kämpft für die Weiter-so-Koalition aus CDU und SPD.
Ja, das werde ich nämlich nicht, denn okay. Ich möchte nicht, dass es ein Weiter-so gibt. Denn wir haben in den letzten 7 Monaten gesehen, wie unverlässlich die CDU war. Der regierende Bürgermeister ist abhanden gekommen, Kai Wegner, weil er 7 Monate Unwahrheiten gesagt hat. Er hat vorher 3 Senatorinnen und Senatoren entlassen müssen. Er hat 7 Staatssekretäre entlassen müssen innerhalb von 3 Jahren. Ich kann mich an kein anderes Beispiel bundesweit erinnern, wo es eine so desaströse Personalpolitik gegeben hat. Deswegen, diese CDU ist nicht verlässlich. Und deswegen werben wir für eine verlässliche, seriöse Politik in den Jahren 2026 bis 2031. Und wir haben da ein Angebot. Ich weiß, ich kenne die Umfragen, die sind nicht gut, aber ich werbe dafür, dass es eine starke SPD gibt. Und dann werden wir sehen, wie die Koalitionsverhandlungen nach dieser Wahl laufen. Und ich kenne diese rote Linie von der Spitzenkandidatin der Linkspartei noch nicht. Ich gehe davon aus, dass die Spitzenkandidatin bei Koalitionsverhandlungen dann auch eine Rolle spielt und dass eine Bundesvorsitzende von der Bundesebene entscheidet, was hier in Berlin passiert.
Andere sagen ja sowieso, es hilft eigentlich bei dieser Frage, ja, bei der Frage, wie man bezahlbaren Wohnraum schafft, am Ende sowieso nur bauen. Können Sie da verstehen, dass viele sagen, ich verstehe nicht, dass sich Berlin dann so eine riesige Fläche wie den Tempelhofer Flughafen, den ehemaligen Tempelhofer Flughafen, einfach so als, naja, manche nennen es Park, aber als so Fläche, die man so Freizeitfläche nutzen kann, so frei hält?
Also erstmal, es stimmt, wir wollen bauen und wir müssen auch bauen, 20.000 Wohnungen pro Jahr. Im Übrigen, auch da gibt es Unterschiede mit der Linkspartei. Die Linkspartei stellt das in Frage, ob man überhaupt noch bauen muss. Ich finde es interessant, Zoran Mamdani, der New Yorker Bürgermeister, der von den Linken hier in Berlin so gefeiert wird, der hat vorgestern ganz deutlich gesagt, ohne neuen Wohnraum wird man das Wohnraumproblem nicht in den Griff bekommen. Das ist eine klare Aussage von Zoran Mamdani. So, wir werden bauen, 20.000 Wohnungen pro Jahr. Wir werden aber auch noch andere Dinge machen.
Also, kurze Frage, wo wollen Sie die denn bauen?
Wenn wir haben ausreichend, wir haben wirklich noch ausreichend Flächen hier in Berlin. Okay. Elisabeth Aue wurde jetzt gerade beschlossen, auch im Abgeordnetenhaus, im Übrigen gegen die Stimmen von Grünen und Linkspartei. Wir haben den Flughafen Tegel. Wir haben viele Orte in Berlin, wo wir noch bauen können. Wir können Nachverdichtungen machen. Es gibt tatsächlich sehr viele Pläne für zusätzlichen Wohnraum, ohne dass wir jetzt das Tempelhofer Feld angreifen. Da gibt es eine Abstimmung aus dem Jahr 2014 und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Ort auch bauen. Das ist eine einmalige Chance für Berlin und so ein Ort, so eine Freifläche hat keine andere Großstadt mehr weltweit. Und deswegen plädieren wir dafür, dass wir dieses Tempelhofer Feld tatsächlich weiterentwickeln zu einem Jahrhundertpark mit Sportflächen, auch mit Grünflächen, dass wir es schon anders nutzen als das, was wir bisher sehen. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir in das Flughafengebäude eine neue Universität für Lehrkräfte integrieren. Wir müssen die Lehrkräftebildung völlig neu strukturieren hier in Berlin, weil wir brauchen die besten Lehrkräfte. Das wären 20.000 Studierende, die dort arbeiten, studieren können. Und wir können da auch Wohnraum schaffen für die Studierenden. Wir können bezahlbaren Wohnraum für Studierende auch im Flughafengebäude bauen, ohne dass wir dann das Tempelhofer Feld sukzessive zubauen.
Also da nehmen Sie den Volksentscheid wahnsinnig ernst und sagen, der ist quasi heilig und mit Ewigkeitsgarantie bei der Frage der Enteignung, das ist ja auch urdemokratisch entschieden worden. Ja. Da sagen Sie, nee, das wollen wir aber trotzdem nicht.
Naja, also Ewigkeitsgarantien gibt es für kein Gesetz. Und deswegen wollen wir das ja auch weiterentwickeln, aber in Abstimmung auch mit den Initiatoren. Ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viele Pläne gibt. Auch für die Begrünung ist ja auch schon einiges passiert beim Tempelhofer Feld. Bei dem Volksentscheid enteignen bin ich einfach der festen Überzeugung, dass wir jetzt bessere Ideen haben. Wenn ich mir das angucke, was dort beschlossen wurde, dann sind das Enteignungen von 200.000 Wohnungen. Damit helfen wir den 200.000 Mieterinnen und Mietern, die bei Deutsche Wohnen, bei Vonovia leben. Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht mit einem Mietenkataster, wo wir es schaffen, 1,8 Millionen Mietverträge zu digitalisieren und zu überprüfen, ob dort Mietabzocke betrieben wird, ob es Leerstand gibt, ob es illegale Ferienwohnungen gibt. Das ist ein deutlich besserer Schritt, der ist günstiger und der ist schneller. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, mit den Ideen, die wir haben, auch andere Parteien, will ich gar nicht sagen, auch die Grünen, mit den Ideen, die wir jetzt haben, wenn wir diese Ideen schon 2021 gehabt hätten, dann wäre auch der Volksentscheid anders ausgefallen.
Wieder Berlin, das liest man jetzt, wenn man durch die Berliner Straßen geht, auf den SPD-Plakaten jedenfalls, auf denen dann ihr Gesicht drauf ist auch. Ich habe einige getroffen, die sich fragen, was soll das denn jetzt bitte heißen? Wer war denn Berlin zuletzt? War das jemand anders?
Ja, ich habe schon den Eindruck, auch das ist ja etwas, was nicht eine Agentur in irgendeiner Form sich ausgedacht hat, sondern es war Ergebnis von ganz vielen hunderten Gesprächen, die wir alle geführt haben, auch in den letzten Monaten, dass wir immer wieder gehört haben, es gab mal eine andere Aufbruchsstimmung, einen anderen Optimismus, einen anderen Mut in dieser Stadt und auch eine andere Zuversicht, dass wirklich viele Dinge hier gelingen. Und das ist ein Stück weit abhanden gekommen, ist zumindest mein Eindruck. Und dass es auch viele Menschen gibt, die gar nicht mehr so glücklich sind, obwohl wir hier in einer wunderbaren Stadt leben. Und deswegen ist das ein Gefühl gewesen, was uns ganz viele Menschen zurückgespiegelt haben, dass sie wieder dieses Berlin wollen mit Aufbruch, Mut und Zuversicht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Geht es Ihnen da persönlich auch so? Sie sind ja ungefähr 2002 rum nach Berlin gekommen, als junger Student nehme ich an, wie so viele Leute nach Berlin gekommen
damals
sind.
Damals auch noch bezahlbar im Übrigen.
Wieder
bezahlbar ist im Übrigen auch ein Thema. Also ich hatte damals überhaupt kein Problem, WG-Zimmer zu finden, was bezahlbar war. Das ist heute anders. Heute kommen hier Studierende aus der ganzen Welt. Wir haben einen sensationellen Wissenschaftsstandort. Aber ganz viele Menschen sagen sich, okay, können wir hier nicht mehr bezahlen, beziehungsweise wir finden gar nichts. Oder Familien müssen wegziehen, weil sie sich vergrößern wollen, weil Kinder dazugekommen sind, finden auch nichts mehr in ihrem Lieblingskiez, in dem sie 20, 25 Jahre gelebt haben. Und dieses Gefühl, das müssen wir wieder zurückholen. Und deswegen, ja, wieder Berlin. Ich habe das auch gespürt. Ich habe auch in den letzten 10, 15 Jahren eine Veränderung gespürt. Und das müssen wir wieder hinbekommen.
Und dann nochmal, ich muss auf diesen Punkt nochmal kurz zurückkommen. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, welchen Anteil trägt denn eigentlich die SPD selbst daran, dass die Leute diese Stadt in Teilen vielleicht nicht mehr wiedererkannt haben oder sagen jetzt, ich will, dass es wieder Berlin ist, so wie es mal war oder wie es schöner in Erinnerung geblieben ist.
Ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, damit haben wir nichts zu tun, obwohl wir seit 37 Jahren regieren. Und deswegen benenne ich auch ganz klar unsere Fehler, zum Beispiel beim bezahlbaren Wohnraum. Wir haben das zu spät verstanden, dass wir da wirklich ein Riesenproblem haben. Das Gleiche gilt beim Thema Sicherheit. Ich glaube, dass wir jetzt einiges geschafft haben. Ein anderes Thema ist Sauberkeit. Ja, und wir hatten auch 25 Jahre die Verantwortung fürs Bildungsressort. Und es gibt ganz viele Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem Schulsystem. Es wird jetzt erst wieder gebaut. Wir haben die Schulbauoffensive gestartet. Damit sind 7 Milliarden investiert worden in neue, moderne Schulen. Aber zu spät. Es gibt immer noch viele Schulen, die sind eben nicht dem Standard entsprechend, den wir uns wünschen im Jahr 2026. Und deswegen, natürlich haben wir dafür eine Verantwortung. Das ist die Vergangenheit. Ich will jetzt nach vorne gucken. Das ist mein Angebot an die Berliner und Berliner, dass wir gemeinsam diese Stadt weiterentwickeln mit klugen, seriösen und guten Ideen.
Sauber, sagten Sie auch. Also wieder sauber kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen.
Ja, es war aber schon mal sauberer hier. Ich finde, es ist wirklich dreckiger geworden, verwahrloster auch in vielen Teilen. Wir haben auch ein größeres Drogenproblem, muss man auch ganz klar sagen, als noch vor 10, 15 Jahren. Und da müssen wir gegensteuern. Und das kann man ja machen. Also eine Sauberkeit ist jetzt ja irgendwie nicht eine Raketenwissenschaft, sondern man muss es einfach umsetzen. Man muss die BSR weiter stärken. Ich finde schon, man kann noch ein bisschen über Eigenverantwortung reden. Also der Müll kommt ja von irgendwelchen Menschen, alle schmeißen das einfach hin. Und auch da geht es um so ein Berlin-Gefühl. Also wer wirft Müll auf die Straßen? Das sind Leute, die sich möglicherweise auch nicht mehr so richtig zu Hause fühlen, nicht mehr wohlfühlen und einfach sagen, ist ja egal, ob da ein bisschen
Müll ist. Oder einfach zu verschenken ranschreiben, das ist ja der
Übliche. Das ist auch wunderbar. Überall läuft man rum, ob in Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln oder wo auch immer. Ist im Übrigen jetzt aber verboten. Eigentlich gibt es dafür Strafen. Wird aber halt nicht konsequent umgesetzt. Also ich kenne noch bisher niemanden, der dafür eine Strafe bekommen hat.
Wie sehr ärgert Sie eigentlich, dass ausgerechnet Ihr, bester Wahlkämpfer abgetreten ist?
Ich finde es richtig. Es ging einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich das ja auch sehr deutlich öffentlich formuliert. Man kann nicht 7 Monate rumlavieren, Unwahrheiten sagen. Und das ist ja nur der eine Teil. Ne? Und das Tennisspiel, ich spiele auch gern Tennis. Ne? Jeder soll mal Tennis spielen können. Aber man kann eben danach nicht lügen bzw. Unwahrheiten sagen. Und das war ein Teil. Dann gab es die Fördergeldaffäre. Dann hat er den Staatssekretär für Digitalisierung geholt, der nach 62 Tagen, glaube ich, oder 55 Tagen schon wieder weg war. Also es war einfach desaströs und deswegen ist es richtig.
Kai Wegner wird dann jetzt nicht mehr als Spitzenkandidat antreten, obwohl er noch bis in den September rein der regierende Bürgermeister ist. Der Ersatzmann der CDU ist Herr Evers. Ist der deutlich schwerer zu bekämpfen, oder?
Nö, glaube ich nicht. Der ist ja noch konservativer als Kai Wegner. Passt nicht zu Berlin, muss man ganz klar sagen. Berlin ist nicht im Kern eine konservative Stadt. Wir sind eine progressive Stadt. Und er wird damit natürlich ein paar Stimmen holen. Aber er ist ja auch nicht anders als Kai Wegner. Ne? Er hat all das mitgemacht. Er war sein stellvertretender regierender Bürgermeister. Er war sein stellvertretender Landesvorsitzender. Er hätte auch mal als Finanzsenator sagen können, bei der gesamten Fördergeldaffäre, Leute, es geht hier um Steuergeldern. Ich bin dafür zuständig. Was macht ihr da? Auf Zuruf per WhatsApp-Nachricht werden hier irgendwie einfach Millionen verteilt. Das geht alles. Und hier habe ich von Stefan Evers nichts gehört. Und von daher, Stefan Evers ist kein Neuanfang, sondern ein weiter so bei der CDU.
Und deshalb wird es keinen stellvertretenden Berliner Bürgermeister namens Steffen Krach geben.
Ich will ja regierender Bürgermeister werden.
Sagt Steffen Krach, SPD-Spitzenkandidat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 20. September. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war der 5x5 Minuten Deep Dive, unsere Sommeredition vom 5 Minuten Talk. Denn in der Ferienzeit melden wir uns nicht mehr wie gewohnt um 5 Uhr morgens hier täglich, sondern nur noch einmal in der Woche, immer donnerstags, dafür aber eben länger. In der Netto-Hörzeit bleibt das also dasselbe. Wer keine weitere Folge verpassen will und wer auch wissen will, ab wann es hier auf diesem Kanal wieder täglich Neues gibt, der oder die nutze bitte die Chance und lasse uns ein Abo da. Über Likes und Kommentare freuen wir uns natürlich ebenso. Und wer uns schreiben mag, der macht das bitte und schickt uns eine Mail an 5mt@stern.de.